schreitet durch die Sümpfe. Es hat ein weißes Röcklein an, trägt auch rote Strümpfe.
Majestätisch fliegen Störche über die Dächer, mit ausgebreiteten Schwingen und elegant gestreckten Füßen. Sie starksen aufmerksam durch die Wiesen und Auen, auf der Suche nach Futter. Und sie bauen ihre kunstvollen Nester auf schwindelerregend hohen Dächern und Schornsteinen. Meistens werden die Störche schon sehnlichst erwartet.
Wir haben heute geschaut, ob die Störche schon da sind. Da war leider noch niemand. Und dann sind wir ein Stück flussaufwärts gegangen. Und da haben wir entdeckt, dass ein neues Störchennest da ist, das auf einem sehr hohen Schlot frisch gebaut ist. Und da kam auf einmal einer angeflogen. Dieses Nest ist bereits besetzt und da haben wir uns furchtbar drüber gefreut, weil es schaut ganz, ganz toll und majestätisch aus, diesen Riesenvögeln beim Fliegen zuzuschauen.
Da freut sich eigentlich jeder. Ne? Endlich sind sie wieder da. Ne? Und naja, und jetzt sind sie halt auf dem Kamin da scheinbar.
Der ganze Stadtteil ist aufgeregt und sagt, wer hat wann wo einen Storch gesehen? Das ist sehr, sehr schön und schweißt auch die Nachbarschaft zusammen.
Also da läuft teilweise auch dann so ein Jungstorch am Gehsteig mit dir spazieren, weil er halt alleine nicht mehr hochkommt. Und das ist dann schon faszinierend, ne? Wenn du sagst, du läufst neben dem halt einfach mal spazieren. Ne?
Der Weißstorch ist nicht nur heutzutage ein Hingucker, sondern schon seit biblischen Zeiten. Ganze viermal kommt er in der Bibel vor. Im 5. Buch Mose wird er zu den unreinen Tieren gezählt, die man nicht essen soll, wohl wegen des Gewürms, das er frisst. Aber bei Jeremia hat er sogar Vorbildfunktion.
Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Schwalbe und Drossel halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen.
Ja, früher konnte man nach den Störchen fast die Uhr stellen. Alljährlich läutete ihre Ankunft in Mitteleuropa den Frühling ein. Kein Wunder, dass der Vogel von den Germanen den Namen Adebar bekam. Das setzt sich zusammen aus Auda für Glück oder Heil und Bera für Tragen oder Gebären. Folglich ist Adebar im übertragenen Sinn der Träger des Glücks, der stets die Fruchtbarkeitsgöttin Holda begleitet. Und weil er die Nähe der Menschen sucht, lag die Vermutung nahe, dass er sogar die kleinen Kinder bringt.
Wenn dem so wäre, dann müsste es im mittelfränkischen Ülfeld besonders viele Neugeborene geben. Denn mit aktuell 50 Storchennestern ist die Marktgemeinde Spitzenreiterin in Deutschland. Der erste Bürgermeister, Detlef Genz, hat vom Büro aus direkten Blick auf viele Horste. Das Storchengeklapper dringt durchs offene Fenster. Was die Störche an Ülfeld lieben, erklärt er anhand eines Luftbildes.
Man sieht sehr schön das Gebiet mal aus der Sicht der Störche, wenn sie da rumfliegen. Es ist ja alles sehr, sehr viele Teiche, sehr viel Teichlandschaft und damit entsprechend natürlich auch sehr viel Feldlandschaft, Futter. Futter für die Störche, das ist dann alles, was sie halt eben, ich sag mal, für die Ernährung brauchen, ist dort sehr reichlich vorhanden.
Tatsächlich ist hier in der Luft immer etwas los. Die Gemeinde lebt und wirbt mit den Störchen. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel geworden. Um das Dorf wurde ein Storchenlehrpfad angelegt. Es gibt Storchen-T-Shirts, ein Störchler-Bier und eine Metzgerei bietet Storchenbeinler an. Halbmeterlange, dünne Debreziner, die ihre feuerrote Farbe vom Chili-Gewürz haben.
Wir haben viele Tagestouristen. Und immer dann, auch wie jetzt, wenn wieder irgendwas publik ist, wenn was in der Zeitung steht, einmal waren wir auch in den Tagesthemen schon mit einem Bericht vertreten gewesen, dann nimmt es nochmal deutlich zu. Wir haben ja auch zwei Brauereien und die nehmen die Tagestouristen natürlich sehr gerne mit.
Aber die Gemeinde hat mit so vielen Störchen auch einiges zu leisten. Jedes Jahr müssen besondere Verkehrsschilder aufgestellt werden.
Man muss ein bisschen aufpassen. Also man sieht die Schilder bei uns, tieffliegende Störche, und die Schilder sind nicht ohne Grund da. Das ist nicht nur ein Spaß, weil wenn man über die Bundesstraße, es ist eine Bundesstraße und die ist viel befahren, fährt und auf einmal kommt ein Storch einem entgegen, so in 3-4 Metern Höhe, da kann man schon mal erschrecken. Oder wenn man um die Kurve fährt, es steht ein Großvogel auf der Straße, da kann man schon mal erschrecken. Aber bis jetzt ist, was ein Glück, noch nichts Ernsthaftes passiert. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Wenn die geflügelten Baumeister beim Lufttransport allzu viel Nistmaterial verlieren, dann muss der Trupp vom Bauhof ausrücken.
der Aufwand, den wir quasi als Gemeinde, sagen wir es mal so, mit den Störchen haben, das ist unser Bauhof, der unterstützt die ganzen Häuslebesitzer, weil durch den Nesterbau auf den Dächern, da fallen Äste runter, kleinere, größere, und die verstopfen unter Umständen natürlich die Abwasserrinnen. Und da ist dann unser Bauhof schon behilflich bei der Reinigung dieser ganzen Geschichte. Aufs Jahr gesehen vielleicht 3 bis 5 Tage, muss man dann ungefähr rechnen, die unser Bauhof da schon behilflich ist, den ganzen Anwohnern, um einfach den Dreck von den Dächern runterzumachen.
Wer sich im Dorf umhört, bekommt durchaus nicht immer nur freudige Rückmeldungen. Manchen werden die Störche einfach auch zu viel. Das ständige Geklapper bei aller Liebe. Aber vor allem sind es die LKW-radgroßen Nester auf den Dächern. Manchmal sogar gleich mehrere. Davon kann auch Susanne Zwansker, die Wirtin vom Brauereigasthof Zwansker, ein Lied singen.
Es ist schon ein Schauspiel, denen zuzuschauen, oder dass eben so viele Nester auf einem Haufen sind. Also man sieht sie auch bei uns von den Gästezimmern aus recht gut. Und das ist natürlich immer ein Begeisterungssturm bei unseren Gästen dann, wenn die das mitkriegen, dass man da die ganzen Storchennester sieht. Aber sie haben leider auch ein bisschen ihre Schattenseiten, wenn man selber die Nester auf dem Dach hat. Also wir haben 2 Nester bei uns auf dem Dach, leider auf den wichtigsten Schloten, also einmal auf der Heizung und einmal auf dem Sudhaus. Und die Störche sind wahre Baumeister und die Schlote sind somit unheimlich schnell dicht, also dass halt kein Abzug mehr da ist. Und wir haben das Nest zeitgleich mit dem Corona-Lockdown entdeckt. Zu dem Zeitpunkt war unser Bierkeller, also die Lagertanks, alle noch voll. Haben gesagt, okay, wenn jetzt alles zugesperrt wird, dann warten wir jetzt erstmal ab. Dann war der Sommer doch nicht so schlimm wie befürchtet und das Bier ist echt knapp geworden. Also wir haben dann phasenweise vom Kollegen mit Bier vom Hahn gehabt, weil uns das einfach weg war.
Also musste eine Nisthilfe unter dem Nest angebracht werden, damit der Schornstein künftig frei bleibt. Eine Spezialanfertigung vom Schmied. Denn sowas gibt's leider nicht im Baumarkt, sagt Frau Zwansker. Billig war das nicht.
Mit Hubsteiger, dass man überhaupt aufs Dach hochkommt und allem drum und dran, reden wir von 3.000 bis 4.000 Euro.
Pro Nest wohlgemerkt. Staatliche Hilfen gibt es dafür nicht. Und manche Dächer tragen bereits 3 oder noch mehr davon. Deshalb meinen nicht wenige Bürger, dass es jetzt mal genug sei mit dem Storchenzuzug. Ans Storchengeklapper hat sich Susanne Zwansker längst gewöhnt. Nur der Dreck, den die Mitbewohner da droben laufend produzieren, macht Mühe.
Naja, sie klappern, und zwar nicht leise, und halten sich auch an keine Lärmschutzuhrzeiten. Also nachts um 3 kann das genauso mal laut sein. Wobei, das sind einfach so Sachen, da gewöhnt man sich als Anwohner dran. Ansonsten, ja, es lockt unheimlich viele Touristen an. Ich meine, es schaut toll aus. Ja, ansonsten ist es hauptsächlich der Dreck. Also man muss die Dachrinnen wesentlich öfter sauber machen, man muss bei den Gehsteigen aufpassen. Die Autos sollte man überlegen, wo man sie parkt. Eher wer den anderen Hinterlassenschaften. Es ist ein großer Vogel. Große Äste, großer Dreck.
Trotzdem sind der Wirtin die Störche ans Herz gewachsen.
Das ist gerade, wenn jetzt dann die ersten Sonnenstrahlen wieder sind und man macht ein bisschen was im Garten draußen und die fliegen rum und klappern. Es hat schon seine schönen Seiten. Also so ist es nicht, aber es ist wie alles, du hast immer der Pro und der Contra.
Und wie ist das nun mit der Geburtenrate in Ülfeld?
Das liegt mehr an den Neubaugebieten als an den Störchen.
Wenn ein Jungstorch mal in den engen Gassen Ülfelds gelandet ist und nicht hochfliegen kann, oder wenn Jungstörche aus dem Nest gefallen sind, dann wird der ehrenamtliche Storchenvater von Ülfeld, Gerhard Bertlein, angerufen. Er ist stolze 74 Jahre alt und hatte eigentlich schon sein ganzes Leben lang mit Störchen zu tun. Sein Hof liegt direkt neben der Kirche.
Wir hatten, solange ich denken kann, als Kleinkind schon immer Störche auf der Scheune. Das Nest, hat mir mein Vater erzählt, wurde 1928 drauf gebaut. Es war zuerst auf der Kirche, auf dem Kirchenschiff auf der Westseite, direkt über den Eingang. Und ja, die Leute sind ja damals mit schwarzen Klamotten in die Kirche gegangen. Und die Störche, die haben da nicht danach gefragt, ob da unten einer vorbeiläuft. Die haben halt einmal abgestrahlt, so schön weiß. Und da haben sie halt dann was abbekommen und das Nest muss dann runter. Und weil unsere Scheune in der Nähe der Kirche ist, und es war ja die höchste Scheune im Ort, also kommt es da drauf und seitdem hat man das.
In den 1950er und 60er Jahren waren die Störche nicht regelmäßig im Ort. Dass sie nun in einer ganzen Kolonie brüten, liegt auch ein bisschen an Herrn Bertlein.
Wunderbar, Storchenpaar da. Ja, die sind im Herbst nicht weg. Da geblieben, das sind die sogenannten Winterstörche. Meine Frau hat gesagt, da kann man doch gar nicht mit zuschauen, wie die drum stehen. Die haben doch nichts zum Fressen. Und das waren ja vor 20, 25 Jahren, wo die da geblieben sind, das erste Mal. Und dann habe ich gefüttert. Was füttert man? Karpfenabfälle. Im Eichgrund gibt es Karpfen. Und da gibt es eigentlich in den Gastwirtschaften immer wieder frische Karpfeninnereien, die man nicht verwerten kann. Und die Störche waren eigentlich die im Frühjahr, die die ersten Jungen hatten. Und die hatten alle Jahre Junge. Das hat dazu beigetragen, dass die Population hier unterstützt wurde. Weil die Jungen, die sind zum Teil dann auch da geblieben.
Aber nicht nur fürs Futter in harten Wintern sorgte der Storchenvater von Ühlfeld. Heute ist er ganzjährig im Einsatz.
Es passiert manchmal, dass ein Jungstorch irgendwo rausfällt. Und da war ein kleiner Storch, den haben die rausgeworfen. Der hatte gerade 400 Gramm. Also leider hingestellt, hoch den runter, wollte ich ihn ins Nest wieder setzen. Da waren dann vier schon drin. Die waren so groß wie Hühner. Und den ich hatte, der war so groß wie eine Taube. Den haben die rausgeworfen. Dann hat meine Frau gesagt, die war unten, geh halt einmal auf die andere Seite des Daches, ins zweite Nest. Und da waren zwei drin, die waren genauso klein wie den ich hatte. Den habe ich dann rein. Der Altstorch ist ja zuvor aufgeflogen, hat einige Runden gedreht und dann kam er zurück und er hat lange gebraucht mit Schnabel ins Nest und hat immer rumgeschaut. Der wird ihn doch nicht wieder rauswerfen. Und meine Frau gemeint, habe ich gesagt, nee, ich glaube, der zählt und er kommt nicht ganz zurecht. Vorhin waren es zwei, jetzt sind es drei. Hat ihn großgezogen, wurden angenommen, bis sie weggeflogen sind. Gerettet, Gott sei Dank. Das ist das Positive.
Der Umgang mit Störchen will gelernt sein. Aggressiv sind sie zwar nicht, aber der Schnabel ist lang und spitz. Wie gefährlich ist so ein Storch denn?
Na, gefährlich nicht. Nee. Gut, sie wehren sich, wenn man fangen will. Das ist einmal klar, würde jedes Tier machen. Aber na, ich breite die Arme weit aus. Ich bin ein Rechtshänder. Mit der linken Hand mache ich dann mit Fingerbewegung. Und der Storch schaut immer, was ich bewege. Und mit der rechten packe ich ihn dann am Hals. Und wenn ich den am Hals habe, dann kann er sich schon einmal wehren. Und dann schaue ich gleich die Flügel nach unten drücken am Körper und dann den Schnabel festhalten. Weil wenn die sich wehren, die stoßen den Schnabel auf ihr Ziel hin. Ich habe schon mal erlebt, backen noch, und das hat dann geblutet. Wenn ich drei Hände gehabt hätte, wäre es nicht passiert.
Sind die Störche im Winter Richtung Süden gezogen, nach Afrika oder Spanien, dann räumt Herr Bertlein mit der Maurerkelle den nassen Mulch und Modder aus den leeren Nestern. Eine torfartige Masse, versetzt mit Plastikmüll, Papierschnipseln und gelegentlich auch mit Kuriositäten.
Und bei dem Horst auf der Scheune da, habe ich halt alles raus mit der Maurerskelle in einen Sack. Ich denke, was ist denn da? Ziehe ich an. Da war es ein BH. Das war das Kurioseste. Die Frage schon von Leuten, ja, wie kann das sein, dass der den reinbringt? Das war so ein leichtes Modell, so ein jugendliches Modell, habe ich gesagt.
Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen viele Störche in Ühlfeld geworden sind, Gerhard Bertlein freut sich an jedem einzelnen geflügelten Freund.
Es war sonst, wenn wir keine Winterstörche haben, im Frühjahr immer das Schönste, wenn sie gekommen sind. Und das Klappern dann. Und das rege Leben, das Fliegen. Und es gibt ja Leute, sie können das Geklappern nicht mehr hören. Ne? Es gehört halt ein bisschen Wille dazu, dass man sich mit denen anfreundet. Ne?
Im Märchen Kalif Storch von Wilhelm Hauff geht das Anfreunden mit Meister Adebar sogar so weit, dass sich ein Kalif und sein Großvezier selbst in Störche verwandeln.
Der Kalif steckte die Dose mit dem Zauberpulver in den Gürtel. Und der Vezier schlug vor, weiter hinaus an einen Teich zu gehen, wo er viele Tiere, namentlich Störche, gesehen habe, die durch ihr gravitätisches Wesen und ihr Geklapper immer seine Aufmerksamkeit erregt haben. »Ich wette meinen Bart, gnädigster Herr«, sagte der Großvezier, »wenn ich diese zwei Langfüßler ein schönes Gespräch miteinander führen werden. Wie wäre es, wenn wir Störche würden?« Schnell zog der Kalif die Dose aus seinem Gürtel, nahm eine gute Prise, bot sie dem Großvezier dar und beide riefen »Mutabor«. Da schrumpften ihre Beine ein und wurden dünn und rot. Die Pantoffeln wurden unförmige Storchenfüße, die Arme zu Flügeln, der Hals ward eine Elle lang und den Körper bedeckten weiche Federn. »Kommt«, sagte der Vezier, »dass wir unsere Kameraden dort belauschen und erfahren, ob wir wirklich storchisch können.«
Die Grundidee für dieses Kunstmärchen entlieh der württembergische Dichter Wilhelm Hauff übrigens der persischen Märchensammlung Tausend und eine Nacht. Dort heißt die Geschichte Der König Papagei. Doch zu Hauffs Lebzeiten war für deutsche Leser eher der Storch gegenwärtig. Bald nach der Veröffentlichung von Kalif Storch im Jahr 1826 fand der Storch so ein weiteres Zuhause. In jeder romantischen Bibliothek.
Begeistert vom Storch ist man auch in Reichelsdorf, einem Ortsteil im Süden von Nürnberg. Kurz bevor die Bundesstraße 2 Richtung Schwabach das Flüsschen Rednitz überquert, findet sich an ihrem Rand ein historisches Wirtshaus, das Brandenburger Haus, mit einem Storchennest auf dem Kamin. Ein Stückchen weiter eine kleine Tankstelle.
Ich bin die Leni Klinger und das ist halt unsere Tankstelle. Die sind ja schon jahrelang, sind ja die Störche schon auf dem Nest da oben, auf dem Brandenburger. Und man kann es da halt immer schön beobachten. Ne? Und letztes Jahr, da war, ist dann scheinbar irgendwas passiert. Jedenfalls haben die gebrütet und man hat dann als Männchen immer hin und her fliegen sehen. Und wie dann so weit war, dass Junge da waren, dann sind die irgendwann nicht mehr in das Nest reingegangen. Und man unterhält sich ja dann auch mit den Nachbarn und so. Jeder schaut ja hoch, wo sind die Störche, wo sind die Störche. Dann hat es geheißen, ja, die sind tot. Und die alten Störche sind dann nicht mehr in das Nest rein. Und dann haben die Leute halt erzählt, dass sie jetzt in Müllhof auf dem Gebäude von der Leonischen Trautwerke auf dem Kamin oben ein Nest gebaut haben.
Leni Klinger hat auf ihrem Beobachtungsposten an der Kasse auch richtig Buch geführt.
Bestimmt 10 Jahre. Aber ich habe ja bloß aufgeschrieben, wann sind sie im Frühjahr gekommen, wann waren Junge da und wann sind sie im Herbst wieder fort. Ne? So viel Tagebuch war das jetzt auch nicht. Das jedes Jahr aufgeschrieben. In den letzten 2 Jahren sind die ja nicht mehr im Winter fort. Da haben wir es nicht mehr aufschreiben brauchen. Da waren die ja da waren sie im Wiesengrund und so.
Immer wieder fliegt ein Storch das verlassene Nest auf dem Brandenburger Haus an. Ob es doch wieder besetzt wird?
Da freut sich eigentlich jeder. Ne? Endlich sind sie wieder da. Ne? Und naja, und jetzt sind sie halt auf dem Kamin da scheinbar. Und da kommen ab und zu kommen eine oder zwei, da hocken sie in dem Nest drin und dann gehen sie wieder weg. Vielleicht sind es aber auch junge Jungstörche, die ihr Nest suchen. Schauen wir, dass wir da nicht kommen. Ja, sie sehen mir schön.
Inzwischen ist Oda Wieding, die Weißstorchexpertin vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz, am Brandenburger Haus eingetroffen. Die Diplombiologin führt ebenfalls genau Buch. Und dazu noch eine Online-Karte, in der jedes gemeldete Nest in Bayern verzeichnet ist. Mit dem aktuellen Zusatz, besetzt oder nicht besetzt. So kann man genau sehen, wie sich die Population entwickelt hat und ob die Schutzmaßnahmen in Form von Nisthilfen und Biotoperhaltung Erfolg zeitigen.
Also wir haben angefangen mit einem Schutzprogramm im Jahr 84. Bis Ende der 90er ging es zwischendurch nochmal bergab auf unter 60 Storchenpaare. Und dann stieg es langsam an. Um die Jahrtausendwende waren wir glücklich, dass wir wieder sicher über 100 Storchenpaare hatten und haben gedacht, na gut, die Zahl von um die 250 Paare, wie wir es Anfang des 19. Jahrhunderts hatten, das erreichen wir eh nicht wieder. Und dann wurden wir eines Besseren belehrt und sind jetzt bei deutlich über 1000 Storchenpaaren für letztes Jahr, sogar vielleicht fast an die 1100. Ich kriege immer noch Nachmeldungen rein. Und so wie es jetzt ausschaut, geht es dieses Jahr mit dem Bestandsanstieg weiter.
Doch warum brüten die Störche ausgerechnet hier? Auf dem hohen und schmalen Kamin vom Brandenburger Haus.
Störche brüten ja einfach gerne auf erhöhten Plätzen. Zum einen, dass sie eine gute Rundumsicht haben und zum anderen, dass sie freien Anflug haben. Sie schmeißen sich gerne einfach in die Luft ohne viel Flügelschlag. Und da sind gerade die älteren Häuser früher bei uns auch die höheren gewesen. Kirchen, Pfarrhäuser, eben aber auch große Wirtshäuser oder Ratshäuser. Das scheint hier eben auch der Fall zu sein, dass es mit der Nähe zu den Wiesen einfach das attraktivste Gebäude war.
Man sollte meinen, dass die Rauchgase eines Kamins auch für die Vögel giftig sind.
Wir haben immer einen leichten Wind, der die Gase verbläst. Das kommt nie gleichmäßig rund um das Nest so hoch, dass der Storch im Nest da ernsthaften Schaden von hat. Und im Gegenteil, er hat dazu sozusagen warme Füße. Das kann vielleicht das ein oder andere Mal von Vorteil sein.
Warum es immer mehr Winterstörche in Franken gibt und viele der Vögel früher zurückkehren, ist wohl weniger eine Folge des Klimawandels, sondern eher ein Zivilisationsproblem.
Wir hatten in der Literatur früher die Angabe, dass Störche im März und April ankommen bei uns in Bayern. Wir haben aber natürlich immer schon erste Störche schon ab Mitte Februar, zusätzlich zu den Störchen, die hier überwintern. Und so ist es, dass die Störche, die auf der Westroute nach Afrika ziehen, dann oft schon in Spanien bleiben. Da, wo genug zu fressen ist, müssen sie ja nicht weiterfliegen. Das würden sie in Afrika auch so machen, dass sie halt den Heuschreckenschwärmen folgen. Und wenn in Spanien auf den Müllkippen schon genug rumliegt, sind sie so schlau, letztendlich ein ganz natürliches Verhalten, dass sie einfach dort bleiben. Und die Störche haben natürlich einen kurzen Rückweg. Die sind dann schneller da. Und natürlich fressen sie in Spanien auf den Müllkippen auch jede Menge ungesundes Zeug, vor allem Gummiringe. Das ist ein großes Problem, was wir auch hier bei uns haben. Auch auf unseren Kompostanlagen haben wir zum Beispiel Radieschengrün, wo kein Mensch den Gummi abzieht. Dann kommt der Grünmüll teilweise auch noch auf die Felder wieder raus und dann haben wir auch auf den Feldern Gummis liegen. Die werden nicht nur von den Störchen mit Regenwürmern verwechselt.
Wieder schwebt ein Storch elegant ums Nest auf dem Brandenburger Haus.
Ja, macht noch eine Runde. Gegen den Wind landen. Genau. Schauen wir mal, ob dieses Nest doch besetzt wird oder ob sie umziehen auf den Ersatzstandort. Das haben wir tatsächlich öfters. Wenn Störche eine Brut verlieren oder durch irgendwas gestört werden, ist die Bindung zum Nest nicht mehr so stark und sie gucken im nächsten Jahr mal, ob sie nicht was anderes finden. Und Spielnester aus dem Vorjahr werden dann gerne mal ausgebaut. Also es ist ja während der ganzen Brutsaison so, dass der Storch weiter das Nest ausbaut. Sowohl am Rand als auch das Polstermaterial. Und es kann mal sein, wenn dann Junge drin sind, dass er die Äste einfach auf dem Nachbarkamin ablegt. Einfach so aus Verlegenheitsgeste oder Übersprungshandlung. Und so entstehen dann sogenannte Spielnester, wo die Störche vielleicht sogar auch mal übernachten, damit sie nachts nicht von den Jungen angebettelt werden. Und das scheint jetzt hier in Reichelsdorf auch der Fall zu sein, dass so also vom letzten Jahr ein Spielnest entsteht, wo sie jetzt auch überwintert haben. Mal gucken, ob das ausgebaut wird. Und werden zwei Paare kriegen.
Der Standort hier wäre immer noch ideal, mit den Wässerwiesen zu Füßen, wo der Storch gleich morgens die erste Beute holen kann, ohne lange zu fliegen.
Das Wässern ist eine ganz alte Kulturmethode. Mit dem Wasser wurden zum einen eben wurde der Feuchtigkeitsgrad der Wiesen reguliert, aber Hochwasser hat oft früher eben auch Nährstoffe gebracht und so wurden die Wiesen gedüngt.
Solche Biotope gilt es zu erhalten, für den Storch und für viele andere Lebewesen. Auch wenn sich die Zahl der Störche bei uns mehr als erholt hat, Gefahren lauern heute immer noch auf den Zugrouten, in Form von oben offenen Wassertanks, in denen der Storch jämmerlich ertrinken kann. Auch ungesicherte Stromleitungen und große Windkraftanlagen können zum Verhängnis werden.
Wir haben das Thema Windkraft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, Windkraft nicht gegen Artenschutz ausspielen. Es geht beides. Wir haben genug Flächen in Bayern, wo wir die Windräder aufstellen können. Wenn die Windkraftanlagen gerade auf den Vogelzugstraßen stehen, Gibraltar oder am Bosporus oder am Roten Meer, wo viele Großvogelarten ziehen, dann ist es auch nochmal extrem kritisch. Da muss dann eine Abschaltvorrichtung her. Man kann ja Kompromisse finden, man muss sie nur suchen.
Damit Meister Adebar auch im kommenden Frühjahr wieder fröhlich eintrudelt und auf den Dächern losklappern kann.